Deutschlandfunk Kultur Interview.
Preisfrage: Wie heißt der Autor von Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Liebe, ein unordentliches Gefühl, die Kunst, kein Egoist zu sein. Warum gibt es alles und nicht nichts? Naja, für die Antwort würden Sie in jedem Quiz vermutlich höchstens 10 € kassieren, so leicht war es. Richard David Precht natürlich, der Philosoph, Publizist und Bestsellerautor, der zudem an der Universität Lüneburg und an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin unterrichtet und im ZDF die Philosophiesendung Precht moderiert. Jetzt ist der dritte Band seiner auf 4 Bände angelegten Philosophiegeschichte veröffentlicht worden, pünktlich vor der Frankfurter Buchmesse. Und dieser Band heißt Sei du selbst. Und jetzt ist der Autor höchst selbst am Telefon. Herr Precht, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bücher zur Philosophiegeschichte gab es schon einige. Warum haben Sie da noch 3 Bände oben drauf gepackt?
Ja, es gibt in der Tat ganz viele Einführungen, Philosophiegeschichten. Aber es gibt auch noch ein bisschen was, was bisher noch nicht gemacht worden ist. Und was ich versuche, ist, die Geschichte der Philosophie als Problemgeschichte zu erzählen. Es geht nur am Rande eigentlich um die Protagonisten, also die berühmten Philosophen, sondern es geht um die immer gleichen Fragen der Menschheit, wie sie sich durch die Jahrhunderte entwickelt haben und wovon es abhängig war, wie sie jeweils beantwortet wurden, zum Beispiel von ökonomischen und gesellschaftlichen Fragen. Und die stehen auch im Mittelpunkt.
Trotzdem tauchen Sie auch ein in Ihrem Band und erzählen von den Menschen hinter den Philosophen, also Nietzsche und seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, der junge Schopenhauer, der sehr selbstbewusst eine Vorlesung parallel zum schon renommierten Hegel ansetzt. Das hat auch manchmal was Anekdotisches. Wie einfach kann man Geschichte der Philosophie erzählen, ohne dass es zu einfach wird?
Also wenn man nur im Anekdotischen bleiben würde, dann wäre es wirklich sehr einfach erzählt und dann hätte man am Ende doch nicht viel gelernt, außer ein bisschen Klatsch und Tratsch. Und das ist genau das, was ich nicht mache, sondern dadurch, dass ich so einfach anfange oder bildlich anfange oder mit Szenen anfange, erleichtere ich das Hineinziehen in eine doch sehr komplizierte Materie. Denn das, was da im dritten Band verhandelt wird, der Versuch der Philosophie Wissenschaft zu werden, die Auseinandersetzung um die Frage, ob die Welt im Innersten durch Logik zusammengehalten wird oder ob das alles nur Psychologie ist, das sind keine einfachen Fragen und ich mache es mir auch nicht leicht damit.
Aber Sie nehmen die Leserin gleich mal rein in das Buch, schon wenn man es aufschlägt. Dann blickt man auf Caspar David Friedrich, das Gemälde Der Wanderer über dem Nebelmeer. Ist das ein Stellvertreter des Selbst?
Naja, das Bild fällt ja in eine interessante Zeit. Wenn man sich das anguckt, denkt man, oh, das ist ja so wild romantisch und in der Natur und kein Mensch weiß oder denkt in dem Moment daran, dass der Maler deswegen im Elbsandsteingebirge war, weil er geflohen ist. Ja, in Dresden war Krieg und zwar auf fürchterliche Art und Weise. Ja, ganze Ortschaften wurden damals verwüstet und der Krieg ist quasi in dem Bild als Abwesender anwesend. Das heißt, die Idylle ist deswegen als Idylle gemalt, weil rund um die Idylle nichts mehr idyllisch ist.
Ihre Geschichte endet ja mit dem Ersten Weltkrieg und der war von Kriegsbegeisterung einerseits und Traumata andererseits auch unter den deutschen Denkern geprägt. War das eine Stunde Null, wie man das immer so schön sagt?
Ja, es ist ja unglaublich schwer vorzustellen im Nachhinein, wie viele hochintelligente Intellektuelle, Dichter, aber eben auch ganz viele Philosophen sich über den Ersten Weltkrieg, ja, ich will nicht sagen gefreut haben, aber den als Befreiung empfunden hat. Das war die gewaltige Überforderung der Moderne und man hat gedacht, jetzt muss mal ein reinigendes Gewitter kommen und damit alles mal wieder so richtig schön von vorne anfängt. Und ich bin ja nicht der Erste, der darauf hinweist, dass das ein bisschen Parallelen hat mit der heutigen Zeit, wo so viele Menschen überfordert sind, wo man das Gefühl hat, alles, was an Dieb und heilig und teuer und bekannt vorkommt, schwindet irgendwo dahin. Und ich will nicht hoffen, dass die Lösung in kriegerischen Handlungen besteht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das die Furcht, die Sie da auch umtreibt?
Ja, ein bisschen schon. Ich meine, ich habe einige Befürchtungen, was im Augenblick die große Überforderung vieler Menschen in der Gegenwart anbelangt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Ich denke aber jetzt nicht als erstes in Europa, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es einen mörderischen, nicht enden wollenden Krieg im Iran geben könnte. Einfach als Ablenkungsmanöver von den vielen Überforderungen, vor denen unsere Gesellschaft heute steht.
Man liest über die Geschichte der Philosophie und fragt sich dann doch, wie viel Gegenwart steckt in dieser Philosophiegeschichte.
Ja, also die große Parallele zwischen dem 19. Jahrhundert und unserer heutigen Zeit besteht darin, dass damals die erste industrielle Revolution zu gewaltigen kulturellen und gesellschaftlichen Folgen geführt hat. Man darf ja nicht vergessen, das war nicht nur der Beginn der Industrieproduktion, das war auch das Ende der 2000-jährigen Herrschaft von Adel und Kirche. Und es begann, ein neues Betriebssystem zu entstehen, bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft. Und das hat erstmal zu gewaltigen Überforderungen geführt und vor allen Dingen auch zu Populismus und dem Versuch, wir wollen wieder zurück, also zur Restauration. Und während ich das erzähle, wird ja dem Hörer schon klar, das hat große Parallelen mit der Zeit, in der wir heute leben. Heute beginnt das zweite Maschinenzeitalter, das Zeitalter des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz. Und das Erste, was wir wieder erleben, ist Restauration. Die Leute wollen wieder einfache Antworten, sie wollen wieder zurück in etwas Einfacheres. Alles zerfällt, alles zersplittert. Und ich glaube, dass wir durch das Vertiefen ins 19. Jahrhundert viel darüber lernen können, welche gewaltigen Probleme auf uns zukommen. Und ich verbinde das immer mit der Hoffnung, dass wir nicht alles das durchleiden müssen, was die Menschen damals durchlitten hatten.
Nun heißt der dritte Band Sei du selbst. Da habe ich erst gedacht, das klingt nach Psychologie heute. Man müsste ja dazu erst mal wissen, wer man selbst ist. Da sind wir doch auch in der Gegenwart noch auf der Suche, oder?
Und das ist richtig. Und das Schöne daran ist, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt. Also das Fürchterlichste wäre, wenn ich Ihnen mit drei Sätzen erklären könnte, wer Sie wären, und Sie wären aus allem raus. Also die Vorstellung, sei du selbst, ist tatsächlich eine Forderung, die eigentlich erst im 19. Jahrhundert aufkommt, und zwar als Gegenbewegung gegen den Versuch, aus Philosophie Wissenschaft zu machen. Im 19. Jahrhundert gabelt sich die Philosophie. Die einen meinen, Philosophie muss exakte Wissenschaft werden, und die anderen sagen, pass mal auf, Philosophie handelt gar nicht von Menschen, sondern Philosophie handelt von jedem Einzelnen. Und ich muss an das herankommen, was den Einzelnen ausmacht, und nicht versuchen, den Menschen zu verallgemeinern, zu generalisieren oder gar Wissenschaft aus ihm zu machen.
Herr Precht, jetzt haben Sie den dritten Band vorgelegt. Sind Sie schon am Band 4?
Ja, also das ist ja, bevor das Buch geschrieben wird, wird es ja projektiert. Das heißt, da wird eine Gliederung gemacht, da wird überlegt, was wird wie gewichtet, was wird mit welchem Thema zusammen behandelt. Diese Arbeit ist abgeschlossen, aber es wird vorher noch ein kleines, schlankes Buch kommen.
Ah, dann wissen wir schon Bescheid. Richard David Precht war das. Der dritte Band seiner auf 4 Bände angelegten Philosophiegeschichte Sei du selbst ist jetzt bei Goldmann erschienen. Knapp 600 Seiten. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.